Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Heute habe ich die Julia zu Gast. Julia war schon mal bei mir. In Folge 23 haben wir zum Thema gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Und weil das Thema so groß ist und so interessant und wir beide so sehr mögen, machen wir heute noch eine Folge dazu. Und ich sage erstmal schönen guten Morgen, liebe Julia.
Hallo, liebe Jana. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung und dass ich nochmal bei dir sein darf.
Ja, also sehr gerne, weil, wie gesagt, das Thema ist ja super spannend und die erste Folge war ja schon so, dass da die Rückfragen gekommen sind, jetzt nicht so häufig, aber es waren hin und wieder Anfragen zum Thema, was ist GfK und was steckt dahinter, und da haben wir so einen kleinen Überblick gegeben und jetzt haben wir beide uns ja was ausgedacht. Heute wollen wir ja nochmal in die GfK einsteigen, aber nur ein Teilbereich, obwohl man das ja, glaube ich, nicht so trennen kann voneinander. Aber wir haben uns heute mal das Thema Empathie mitgebracht. Was ist immer so deine erste Wahrnehmung, wenn du das Wort Empathie hörst?
Als allererstes mag ich noch mal was in die Runde schicken. Ja. Und zwar, dass alles, was ich jetzt hier erzähle, ist was, was für mich Sinn macht, was aus meiner Erfahrung heraus mein Leben bereichert hat. Und ich mag allen Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, einfach zuzuhören und einfach das für sich rauszupicken, was Sinn macht, und mal auszuprobieren. Damit will ich sagen, also ich habe nicht die Stein des Weisens gegessen und nicht das, was ich sage, ist richtig, absolut richtig, und es gibt nichts anderes, was richtig sein kann. Das muss jeder für sich selber
entscheiden. Genau. Also das, was wir machen, sind Gedanken, Ideen und Gedankenanstöße und so wie wir es vielleicht im Alltag auch machen, einfach um das mal mit den Leuten zu teilen. Und dann ist jeder sehr gerne eingeladen auf Austausch, auf Kommentieren, Liken oder auch Schreiben und dann in den Austausch mit uns zu kommen, weil auch wir, so wie du das so schön gesagt hast, ja auch immer noch im Prozess stecken. So, ja. Zurück zur Eingangsfrage. Empathie, was ist das Erste, was du damit verbindest, oder was macht das Wort mit dir, wenn du es hörst?
Empathie ist für mich, wenn ich jetzt in Bildern spreche, ist das so ein Bilderbuch, Tag im Sommer, wo die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Berge hoch sind, und es ist einfach wunderschön, und es ist so ein Gefühl, dass ich mit mir im Balance bin und aber auch mit allen anderen im Außen, mit meiner Außenwelt, mit den Menschen, die im Außen sind, dass ich verstanden werde und angenommen werde, so wie ich bin.
Oh, das klingt total schön, und das Bild dazu finde ich herrlich. Wirklich. War das schon immer so gewesen, oder gab es mal so einen Moment, wo du mit dem Wort so gar nichts anfangen konntest?
Also so wie es ich jetzt erlebt habe, ist Empathie in den letzten Jahren ein Modewort geworden. Man hört es immer mehr, vor allem auch in den Unternehmen. Empathie ist das neue Lob. Früher hat es mal geheißen, ja, Lob deine MitarbeiterInnen. Jetzt heißt es, ja, die brauchen Empathie. Nur was ich so erlebe auf der Straße, ist, dass die Menschen also nicht das unter Empathie verstehen, was ich selbst unter Empathie verstehe. Und das ist genau das, was ich früher auch erlebt habe. Dass Menschen denken, dass wenn sie einen Ratschlag geben oder wenn sie mich bemitleiden, dass das eine Art von Empathie wäre. Aber Empathie ist für mich was ganz anderes.
Wenn du es jetzt definieren müsstest, hättest du da sowas, so eine Julia-Definition?
Also Empathie ist was Abstraktes und deswegen ist es relativ schwer zu erklären. Das merkt man, also wenn man es einfach mal selber gemacht hat und selber gefühlt hat, dann weiß man, was es ist. Bei der Empathie ist es so, dass ich total wohlwollend, offen und liebevoll und mit einem milden Herzen auf die andere Person blicke. Also völlig frei von irgendwelchen Urteilen oder anderen Dingen, die ich von mir hineingebe. Also ich selber, der Mensch, der jetzt empathisch jemanden anderen zuhört, ich selber nehme mich mit meinen eigenen Erfahrungen, mit meiner eigenen Emotion, mit meinem eigenen Erleben gerade völlig heraus und bin total auf der anderen, bei dem anderen Menschen. Also ich surfe mit dem auf der Welle. oder auch ein anderes Bild zu verwenden. Ich stehe nicht auf dem Gipfel neben der Person, die auf dem Nebengipfel steht, sondern ich gehe von meinem Gipfel runter und steige auf den Gipfel, auf den die andere Person steht, steige ich hinauf und schaue quasi durch die Brille des anderen, also von seiner Perspektive. Oder bei den, es gibt auch noch dieses andere Sprichwort, wo man sagt, in die Schuhe des anderen schlüpfen. Ja, ich stelle mich in dem seine Perspektive hinein. Ja, also das ist Empathie. Das heißt, ich bin total präsent bei der anderen Person und ich selber habe Gedankenstillstand und bin voll beim anderen. Und jeder, der das vielleicht schon mal selber erlebt hat, merkt, hat gemerkt, dass das was ganz Wunderbares ist, ein ganz wunderbares Geschenk.
Total. Also da bin ich sofort bei dir. Die Bilder, die du mitgebracht hast, die kann ich nur zustimmen. Es ist so wie, als würde man neben sich stehen. Also die eigene Geschichte steht neben sich und man ist eben beim anderen. Und das ist ein sehr kostbares Geschenk, wie ich auch finde. Und gleichzeitig finde ich das, also zumindest waren das meine Anfänge, auch gerade in Bezug auf die GfK, super schwierig. Super schwierig im Sinne von, mich da wirklich so rauszunehmen im Guten. Also nicht zu sagen, ich muss mich jetzt hier wegdrücken oder ich darf jetzt hier nicht meine Gedanken denken, sondern im Guten wegzunehmen, damit für alle die Situation gut wird. Also das muss ich sagen, das fand ich am Anfang super schwierig. Und so wie du es auch gesagt hast, dass der Begriff so abstrakt ist, bin da am Anfang zum Beispiel überhaupt nicht mit klargekommen. Ich hab gedacht, wie geht das mit der Empathie? Also wo ist die Buchstabensuppe? Wo kann ich mir was dazu sammeln? Weil wir das, glaube ich, in der Form nicht gelernt bekommen. Also weil man, ja, weil man das nicht gelernt bekommt. Also ich meine jetzt gar nicht mal so richtig um Schule, sondern so im Zwischenmenschlichen oder über die Medien oder wie auch immer. Man bekommt es nicht gelehrt, wie das funktionieren kann, dass man mit jemandem zusammen sein kann, ohne, also empathisch mit jemandem zusammen eine Situation aushalten kann, eine gute oder auch eine schlechte. Die guten gehen ja meistens ein bisschen einfacher, aber eben auch eine traurige oder eine stressige Situation, ohne dass das diesen bitteren Beigeschmack hat von, jetzt bin ich doch wieder drin und will dem doch einen Ratschlag geben.
Ja, also da, ja, das ist total schwierig. Also beim anderen zu sein, dem anderen folgen, ohne zu führen, ohne führen zu wollen, weil ich glaube, wir tun uns einfach schwer, wenn wir jetzt bei den Situationen bleiben, wo du gerade gesagt hast, die uns schwerfallen, dass eben wenn Menschen eher in Emotionen sind, die unangenehm sind. Und dann haben wir, glaube ich, so den Drang, das wegmachen zu wollen oder dem helfen zu wollen und so. Und das Ding ist, wenn wir wirklich empathisch fühlen, da sind, helfen wir ihm auch tatsächlich, ja.
Ja.
Aber diese Art von Helfen haben wir nicht gelernt. Wir haben eher halt gelernt, zu trösten, Ratschläge zu geben, Lösungen zu liefern oder vielleicht auch jemanden mal zu belehren. Und das ist eben das, was wir nicht gelernt haben. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte aus meiner Trainerausbildung. Wir haben da dann, wir sollten so eine Situation eben lösen und wir haben das mit Video aufgenommen und ich dachte, ich habe das, habe alle Regeln beachtet und dann kam die Videoauswertung und dann hat mein Trainer da Klaus Karstedt gesagt, ja, also das wär, hätte jetzt da gerade nicht gepasst an der Stelle, weil ich nämlich damals das Bedürfnis, also das Bedürfnis im negativen Sinne ausgedrückt habe und nicht im positiven Sinne. Das ist nicht einer der Fallstricke der gewaltfreien Kommunikation, dass man praktisch dahin guckt, was man nicht hat. Wenn ich sage, ja, hat dir Gemeinschaft gefehlt, zum Beispiel, sondern wir sagen in der Empathie so, ja, hättest du dir da Gemeinschaft gewünscht. Also wir gucken dahin, was wir brauchen. Und ich habe das ewig nicht kapiert. Man hat, was will der denn von mir? Und also so schwierig ist das, dass ich sogar in der Trainerausbildung da diesen Knackpunkt ewig nicht, also erst später verstanden habe. Ja, also wirklich durchdrungen. Weil das ist ja immer das, wir hören irgendwas, dann verstehen wir irgendwas und dann, wenn ich es irgendwann völlig durchdrungen habe und das quasi aufgenommen habe, erst dann kann ich es auch wirklich leben.
Ja. Und ich finde eben in solchen Momenten, also zum Beispiel ist für mich immer wieder eine Herausforderung, die Situation Trauer, dabei jemandem empathievoll bei sein zu dürfen. Und also da merke ich selber, dass mir das unangenehm ist, für mich selber schon. Und das dann in der Form nicht wegzudrücken, sondern für den anderen in dem Moment da zu sein, weil die eigenen die eigene Trauer ja gerade gar keine Präsenz hat, sondern der Gegenüber, der halt so trauert. Und da merke ich zum Beispiel bei mir, dass ich dann immer wieder in so eine Übersprungshandlung reinrutsche. So, ne, so, gut, jetzt machen wir jetzt hier irgendwas. Und dann merke ich, ah, das ist jetzt nicht empathievoll, Jana, was du hier machst. Du versuchst jetzt ganz schnell die Situation so zu bereinigen. Und ich glaube, viele, die das dann auch machen, die meinen das sicherlich gut, aber das ist ja dann auch nicht empathievoll, wenn man dann, weil man auf einmal mit sich selber so zu tun hat und das nicht zur Seite stellen kann, in diesen Handlungsdrang kommt.
Ja, also gerade beim Thema Trauer ist es aus meiner Sicht so, dass wir dann selber in dem Moment überfordert sind und dann nicht wissen, was wir tun sollen. Und dann wird man unsicher und dann denkt man, okay, ich will aber ja jetzt der anderen Person eine Stütze sein. Und dann versuchen wir irgendetwas zu tun. Meiner Erfahrung nach ist da eigentlich immer ganz gut, wenn man nur da ist. Also man muss auch gar nicht viel sagen, weil viele Leute denken immer, man muss immer so viel sagen und reden und machen und tun. Also 80% der Empathie ist nonverbal. Das heißt, wir können nachher vielleicht auch gleich mal darüber sprechen, über die verschiedenen Anteile der Empathie und wie die ungefähr, wie man das machen kann. 80% sind nonverbal. Das heißt, ich bin einfach nur da bei der anderen Person. Ja? Und das kann auch mal sein, dass ich einfach nur, dass wir beide schweigen. Das ist für viele Menschen total unangenehm und schwer auszuhalten. Und das macht das, glaube ich, aus. Und was ich auch sehr respektvoll finde und ehrlich gesagt auch sehr zielführend ist, die andere Person auch zu fragen, was ihr gerade im Moment helfen könnte. Ob sie eine Idee hat, hast du eine Idee? Was kann ich jetzt gerade im Moment für dich tun?
Genau. Und oft wissen sie es ja dann auch, was sie gerade in dem Moment brauchen, ne? Wir sind es halt nur nicht gewohnt, dann so zu fragen, weil wir glauben, dass es dann schon wieder, dass sich das nicht gehört. So, ne? So, es gehört sich nicht jetzt da noch zu fragen, was jemand so braucht. Also so wurde uns das ja irgendwie so beigebracht. Aber glaubst du, dass man Empathie, jetzt mal eine steile These meinerseits, kann man Empathie nur leben oder ausüben in Situationen, die man selber erlebt hat? Oder kann man Empathie auch ausleben in Situationen, die man nicht erlebt hat?
Also ich denke, dass, also es ist ein Gedanke, ich denke, dass wenn man ähnliche Situationen, da bin ich immer sehr vorsichtig, weil wir haben nie dasselbe erlebt und das hat auch für mich was mit Demut und Respekt zu tun, dass wir dem anderen nicht sagen, ja, mir ist das Gleiche passiert, sondern dass man sowas sagt, wie ich habe ähnliche Situationen erlebt und ich denke schon, dass man sich besser hineinfühlen kann, wenn man ähnliche Situationen erlebt hat, also ich selber einige Dinge in meinem Leben, wo ich früher keine Ahnung hatte. Also nehmen wir einfach mal Kinder.
Beispiel.
Als ich noch kein Kind hatte, dachte ich mir schon immer mal wieder, also ich weiß gar nicht, was die so haben mit den Kindern, dass das so anstrengend ist. Jetzt schäme ich mich wirklich sehr für diesen Gedanken. Und ich war einfach ahnungslos, ja. Und ich habe dann auch manchmal gar nicht verstanden, warum man dann immer gefragt hat, ja, haben Sie Kinder? So nach dem Motto, ja, wenn Sie keine Kinder haben, dann wissen Sie ja gar nicht, um was das es geht. So. Und ja, doch, ich finde diese Frage schon berechtigt. Und es gibt auch andere Situationen in meinem Leben, wo ich einfach auch nicht verstanden habe, was das bedeuten kann. Wenn man es selber erlebt hat, hat man andere Idee davon, wie tief vielleicht auch der Schmerz oder die Trauer sein kann. Und deswegen denke ich ja, und das ist auch das Prinzip der Selbsthilfegruppen, dass sich die Menschen ja viel verstandener und gut aufgehoben fühlen in einem Kreis von Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Die dann sagen, ja, die wissen, von was ich rede.
Wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen sich fragen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Empathie und Mitleid? Was würden wir da antworten? Weil ich glaube, dass das eine ganz feine Trennung bedarf, um dem einen gerecht zu werden und mit dem anderen eben nicht verletzend zu werden.
Also beim Mitleid, das ist das, was wir eigentlich kennen, so aus unserem Leben in der Regel. Das ist das, wenn jemand, also wirklich sprichwörtlich auch mitleidet, ja. Das heißt, er fühlt den Schmerz, den ich auch fühle. Das funktioniert über die Spiegelneuronen. Tatsächlich, und das kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, ne? Wenn ihr jemanden trefft, der was ganz Trauriges erlebt, das macht in der Regel einen dann auch selber traurig. Und wenn ich mich da dann voll und ganz auf dieses Gefühl mit reinlasse, dann kann ich da mitleiden. Also zum einen hat das was mit mir selber zu tun. Also das heißt, ich spüre diesen Schmerz, den der andere auch spürt, oder einen ähnlichen Schmerz oder in diese Richtung. Und das hat auch dann auch was damit zu tun, wie ich mit dem anderen umgehe. Beim Mitleid ist es ja oft eher so von oben herab, da der Kopf getätschelt, sage ich jetzt mal so: Ach mal, du armes, armes, kleines Mo, und das ist jetzt gerade ganz schön, wird schon wieder besser werden. Ja, jetzt puste hier ein bisschen, tu mal den Schmerz wegpusten, schau, der fliegt da weg. Also, das ist eher so dieses Ei-Tai-Tai und du armes, kleines Ding, ja. Das ist eher so dieses Mitleiden. Ja, Mitleid. Ja.
Ja, also empfinde ich das auch, dass es eben doch sehr übergreifend und grenzüberschreitend auch so für den anderen bedeutet und dass es das ist, was dann mit den Kindern eben mit diesem ich puste den Schmerz weg und schau, wie er wegfliegt, oder aber wenn wir dann ein bisschen erwachsener sind und dann uns in unseren Frauengruppen treffen zu einem Glas Wein und uns dann gegenseitig so ein bisschen von unserem Leben erzählen und dann manchmal auch sagen, oh, das ist aber gerade blöd gelaufen und dann wir da so ein bisschen auch in diese Lästergeschichte so reingehen und jeder glaubt jetzt da noch eins draufzusetzen. Das ist ja auch Wertschätzung in Form von Freundschaft, aber grundsätzlich ist es ja doch eher Mitleid oder, aber es ist ja keine Empathie. Weißt du, wie ich meine? So dieses, das ist ja das,
Ja,
was wir
das ist
so,
oft Sympathie.
oder Sympathie, genau.
Sympathie, das heißt dann von sich reden.
Genau.
Also Sympathie ist auch diese Abgrenzung. Sympathie ist per se nicht immer schlecht, weil
Nee,
Sympathie
nee.
ist sowas wie du mir ist was Ähnliches passiert. Aber respektvoll wäre halt dann zu fragen, magst du es hören?
Genau.
Und ganz oft sagen die Menschen dann ja. Weil du lenkst ja den Fokus in dem Moment von der Person, die etwas mit dir geteilt hat, ihr Herz geöffnet hat. Den Fokus lenkst du weg dann auf dich. Ja, weil du dann von
Stimmt.
deiner Geschichte erzählst. Ja. Und das ist dann die Sympathie. Und da sind wir aber wieder dann an dem Punkt quasi an diesen Selbsthilfegruppen. Da sage ich, ja, okay, was, du hast Ähnliches erlebt. Interessant, vielleicht interessiert mich auch, wie die andere Person damit umgegangen hat, ist, wie es für sich das gelöst hat. Genau.
Du hattest vorhin gesagt, Empathie 80% nonverbal. Könntest du da noch mal so drauf eingehen, was dahinter steckt?
Genau. Also bei der Empathie ist es so, wenn ihr euch so einen Graphen vorstellt, wir haben die verbale Empathie, das ist am Anfang halt mehr und wird dann im Laufe des Gesprächs immer weniger, und die nonverbale Empathie ist am Anfang weniger und wird im Laufe des Gesprächs dann immer mehr. Das heißt, irgendwann kreuzen sich diese Graphen. Und es ist so, am Anfang sind wir eher in der verbalen Empathie unterwegs, um eben dem anderen zu zeigen, ich bin bei dir, um eine Verbindung herzustellen, und während des Gesprächs dann immer wieder dann halt, um zu checken, ob die Verbindung noch da ist, um immer wieder zu schauen, was ist denn jetzt gerade beim anderen lebendig. Und das ist auch völlig okay, wenn man mal wieder abschweift, also seinen eigenen Gedanken. Wir haben mal gesagt, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Präsenz im Jetzt und voll und ganz beim anderen. Es ist total okay, wenn du auch mal abschweifst und dann wieder zurückkommst. Der andere wird das trotzdem, diese Qualität des Gespräches trotzdem spüren, ja. Und das heißt, am Anfang mit der verbalen Empathie, da können wir jetzt dann auch gleich nochmal genauer drüber sprechen, wie man das machen kann. Also das heißt, da kann ich einfach Fragen stellen, da kann ich Gefühle und Bedürfnisse vermuten. Das ist so der Kern der Empathie, und der wichtigste Kern sind die Bedürfnisse, oder einfach wiederholen, was ich gehört habe. Dann fühlt der andere sich gehört. Und das Gespräch wird auch entschleunigt und man kommt eben zusammen und dann spürt der andere, hey, du bist bei mir und du verstehst mich. Genau. Und dann bei der nonverbalen Empathie ist einfach, dass ich Blickkontakt halte, dass ich immer mal wieder nicke, dass ich präsent bin. Spürt der andere, ob du präsent bist oder nicht, ja. Ja, und dass du mitfühlst, aber nicht mitleidest.
Ja, total spannend. Was gibt's da so für... Jetzt bin ich gerade abgelenkt, weil draußen im Flugzeug fliegt, glaubst du es?
Bei mir fahren die Autos vorbei.
Ich wollte jetzt zum Thema Empathie, jetzt hast du gesagt, nonverbal, nicht verbal.
Ich hatte
Wann?
gemeint, wir könnten, also
Ja, mach du.
ja,
Nee?
ich hatte gemeint, wir könnten mal gucken, wie das funktioniert mit der verbalen Empathie.
Das machen wir.
Das machen wir. Okay. Ja, weil Empathie ist ja was man lernen kann. Also Jana, du hast ja gerade vorhin gesagt, meistens haben wir das nicht mit den Kinderschuhen mitbekommen, aber das ist eine Haltung und es ist auch eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Das braucht natürlich Zeit,
War's
Geduld,
wieder.
Übung. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklung eigentlich letztendlich, ja. Und wo man dann auch wieder Selbstempathie braucht, also wo ich wieder liebevoll auch mit mir selber umgehe, wenn es nicht immer gleich klappt. Genau, also wie funktioniert das mit der verbalen Empathie? Bei der verbalen Empathie vermute ich Gefühle und Bedürfnisse. Also und das Zauberwort ist vermuten. Ja? Also keine Diagnosen stellen, also nicht sagen, du bist frustriert, du bist traurig, sondern eine Frage stellen. Und das mache ich deutlich, indem ich einfach hinten mit der Stimme nach oben gehe, also ganz deutlich ein Fragezeichen setze. Bist du frustriert? Bist du gerade total wütend? Ja, manchmal übrigt sich das, was ich ja ganz gut sehen kann. Ne? Genau. Das heißt, kann Gefühle vermuten und vor allem Bedürfnisse. Das ist der Kern, weil das Bedürfnis öffnet dir die Tür zur Handlung. Wenn ich mein Bedürfnis kenne, weil mein Bedürfnis ist eben also mein Why, ja, wenn ich das kenne, worum das es geht, dann weiß ich auch, was ich machen kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich mir mehr Gemeinschaft wünsche, ja, dann kann ich Strategien finden. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Gemeinschaft erlebe? Also ich bin dann ganz schnell bei den Strategien, bei der Lösungsfindung. Deswegen sind die Bedürfnisse der Kern. Genau, also Gefühle und Bedürfnisse vermuten, Fragen stellen, also ganz deutlich mit der Tonation hinten nach oben gehen oder einfach wiederholen, was du gehört hast.
Ja.
Das sind wir nicht gewohnt. Also dann sagen ganz viele Leute, hey, ich kann das doch nicht nachplappern wie so ein Papagei. Ja doch, kannst du schon. Dann kommt der andere sich doch doof vor. Nein.
Ja, also ich muss sagen, am Anfang fand ich das auch befremdlich, dieses Wiederholen. Mittlerweile finde ich das aber total wertvoll, weil man sich ja einfach damit selber ja auch noch mal nicht rückversichert, aber die Richtung meine ich, hat man es wirklich so gehört, weil wir wissen ja beide, dass ja so eine Nachricht gesprochen bei mir rausploppt und ich weiß, wie es gemeint ist, in meinem anderen ja einfach aufgrund des Tunnels, da der ja ist, dieser Nachrichtentunnel, verfälscht drüben ankommt, weil der andere eben gerade in einer ganz anderen Welt unterwegs ist, das vielleicht gar nicht wahrnimmt, weil ja, gibt ja verschiedene Gründe, warum die Nachricht nicht ankommt. Und sich dann so rückzuversichern, ist für beide, glaube ich, richtig gut. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich das gut finde, weil wenn jetzt auch dir Gegenüber das nochmal wiederholt und sagt, habe ich das jetzt richtig verstanden, Jana, so und so, dann merke ich selber vielleicht auch, dass ich auf der einen Seite vielleicht zu launisch war oder das falsche Wort genommen habe oder gesagt, nee, so wollte ich es nicht ausdrücken. Oder aber eben, ja, nee, genau, so wollte ich es ausdrücken. Und ich bin jetzt froh, dass das auch genau so bei dir angekommen ist. Und ich glaube auch, so wie du gesagt hast, dass diese Art der Kommunikation, das ist ja für mich schon so eine zweiseitige, also eine richtige Kommunikation, dass wir das einfach generationsbedingt nicht gelernt haben. Da war eine Ansage und dann war das so und dann wurde das so gemacht. Also gerade wenn man Familienkonstrukte so sieht, die Eltern haben geredet, das Kind hat es gemacht, weil es war halt so von oben nach unten so. Und das hat sich, glaube ich, jetzt schon verändert und das ist gut so, dass sich das verändert hat, weil wir dadurch ja wesentlich entspannter eigentlich mit der Kommunikation sein können, weil wir ja wissen, dass auf beiden Seiten der Wille da ist, verstanden zu werden.
Ja. Genau, verstanden, gehört werden und verstanden werden, das sind diese und ernst genommen werden,
Ernst,
das sind die
ja.
drei Punkte, die alle Menschen wollen. Also das ist eigentlich so das, was in unserem Innersten liegt. Und wenn ich mit jemandem mich unterhalte, sind es diese drei Punkte: ernst genommen, verstanden und gehört werden. Das heißt nicht, dass wir unbedingt wollen, dass die Menschen immer tun, was wir
Nee.
wollen. Und da ist mir auch wichtig, an der Stelle zu sagen, dass verstehen nicht heißt einverstanden sein.
Ja.
Ich kann verstehen, was der andere macht oder wie er es macht oder warum er das macht. Und gleichzeitig kann das gegen meine Werte sein und ich bin nicht damit einverstanden.
Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Also gerade auch in Bezug auf Kinderziehen finde ich das super wichtig. So, ich verstehe, warum mein Teenager gerade den und den Mist gebaut hat, aber ich bin trotzdem nicht damit einverstanden, dass er jetzt da bis nachts um 3 unterwegs gewesen ist, um Spaß zu haben oder so, ne? Und das ist für mich immer so dieses Beispiel, so wo wir dann auch hier gerade daheim in Bezug auf Kinder, eben mit unseren Kindern eben immer reden, wo ich immer sage, ich finde es nicht, also ich finde es gut, dass ihr das macht, aber ich bin nicht mit allem einverstanden, dass ihr das so macht. Und dann ist der Ansatz schon mal ein ganz anderer, weil das Verständnis auf der anderen Seite viel schneller kommt, als wenn wir gleich in diese Be- und Verurteilung reingehen, ne?
Genau, und da hilft diese Art, so zu kommunizieren. Da gibt es sogar, das ist sogar ein bestimmtes Kommunikationsmodell quasi, dass der eine, also ich sag was zu dir und dann wiederholst du erstmal, was du gehört hast. Und dann machen wir das so lange, bis ich sage, ja, genau, darum ging es mir oder das habe ich gesagt. Ja? Weil es gibt an beiden Enden gibt es die Fehler. Also zum einen kennt wahrscheinlich auch jeder von euch so, man denkt, dass man was gesagt hat, aber der andere sagt, nee, nee, das hast du gar nicht gesagt. So, jetzt ist die Frage, wo war der Fehler? Habe ich es wirklich nicht gesagt und mir vielleicht nur gedacht? Manchmal sage ich auch zu meinem Mann, habe ich das jetzt eigentlich schon gesagt oder habe ich es nur gedacht? Also, manchmal kann ich schon gar nicht mehr unterscheiden in manchen Dingen. Und natürlich gibt es dann eben beim Hörer die Fehler, also was ist denn beim Hörer eigentlich angekommen? Na, da gibt es ja dieses Vier-Ohren-Modell von Scholz von Thun, das sehr bekannt ist, wo ich sage, okay, aus welcher Brille höre ich denn jetzt eigentlich gerade? Na? Genau, und von dem her, gerade wenn man jetzt in Konflikten ist, ist es eine ganz gute Sache, dass man einfach immer so lange sagt, okay, und wenn man dann sagt, ja, genau, darum ging es mir, dann darf erst der andere antworten. Und darf erst das sagen, was er sagen will, und das Gegenüber wiederholt dann. Das hat auch noch den, also es hat mehrere positive Effekte. Zum einen, dass mir wirklich das beim anderen ankommt, was mir wichtig ist. Man denkt dann vielleicht auch selber nochmal drüber nach, was ist mir jetzt eigentlich wichtig, was will ich transportieren, was will ich, dass beim anderen ankommt. Und du entschleunigst, ja, also diese ganze hitzige Situation wird runtergekocht, ja, es wird das entschleunigt und man kommt wirklich mehr auch zusammen, ja, weil, kennst du vielleicht auch selber, man hört oft gar nicht wirklich zu, was der andere dann sagt in einem Konflikt, sondern haut nur so sein eigenes raus und was der andere sagt, ist eigentlich wurscht. Also ich haue Feuer nur so eins nach dem anderen raus. Und wenn man diese Methode anwendet, dann hört man auch wirklich zu, was der andere sagt.
Und ich finde, es kommt auch nochmal schön zum Ausdruck durch das, was du gerade gesagt hast, dass wir uns einfach wieder Zeit nehmen dürfen für Kommunikation. Also für empathische Kommunikation, für Konfliktkommunikation, für was auch immer, was mit Kommunikation zu tun hat und das eben nicht zwischen Tür und Angel, TikTok-mäßig, hier für 3 Sekunden einfach einen Raum gestellt und dann sind wir wieder weg. Weil ich glaube schon, dass sich das da so ein bisschen in so eine negative Richtung entwickelt hat, dass wir da eben gar nicht mehr so diese Zeitfenster uns nehmen wollen, um dann wirklich bewusst auch miteinander zu kommunizieren. Und dann, um den Kreis jetzt zur Empathie wieder zurückzuführen, wir dann eben auch bewusst mit dem anderen in seiner Situation sein können, weil wir ja oft dann auch sagen, jetzt muss das jetzt hier, aber jetzt gucken wir nochmal auf die Uhr, so jetzt ist die Mittagspause, jetzt ist aber schon 3 Minuten vorbei, so. Und ich glaube, dass das da auch mit reinspielt. Dieser Zeitfaktor, sich bewusst so Zeit zu nehmen und zu sagen, ich mach das jetzt, egal wie lange es halt auch dauert.
Ja, also anderen Menschen zuzuhören, egal ob jetzt Konflikt oder nicht
Mhm.
Konflikt, habe ich den Eindruck, um Mangel unserer Zeit. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen mit mir sprechen und ich denke mir, warum spreche ich nicht jetzt ausgerechnet mit mir? Ja, weil ich halt stehen bleibe und ihnen zuhöre.
Ja.
Ob das jetzt die über 90-Jährige von gegenüber ist, oder ob das irgendeine andere Mutter ist oder ob das jemand aus der Arbeit ist. Genau, die Menschen wissen, dass ich ihnen zuhöre.
Aber daran sieht man auch, wie groß das Bedürfnis ist, sich dahingehend auszutauschen und dass das ein natürliches Bedürfnis ist, so in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen.
Ja, mein Mann sagt immer, was sie dir alles erzählt. Manchmal bin ich selber verwundert, was die Menschen mir so erzählen, ja. Also, letztens hatte ich erst wieder, keine Ahnung, habe ich jemanden zum ersten Mal getroffen und habe so bisschen übertrieben die halbe Lebensgeschichte von den Menschen da erzählt bekommen. Und dachte, okay, eigentlich kennen wir uns nicht.
Wenn wir
Das
jetzt
ist
noch,
das, was passiert,
genau,
wenn
und
man
wir,
anderen Menschen zuhört und Interesse zeigt.
ja, aber echtes Interesse. Also jetzt nicht
Genau,
dieses
genau.
oberflächliche Interesse. Um nochmal auf die Empathie zu gehen, was sind die nonverbalen Zeichen?
Nonverbalen hatten wir
Hatten wir
schon.
schon. Das
Die
Nicken und.
Nonverbalen hatten wir schon, genau. Das war das Präsentsein,
Genau.
spüren, das Nicken, der Augenkontakt, genau. Und vielleicht gucken wir jetzt nochmal eher auf die Verbalen, wie das tatsächlich konkret funktionieren kann. Wollen wir
Bitte,
das machen?
wollen wir?
Okay. Genau. Was ich vorweg schicken möchte, was ganz, ganz wichtig ist, warum vielleicht Empathie auch so schwierig ist und so nicht immer so leicht funktioniert ist, dass ich habe ja gesagt, dass man dann wirklich sein eigenes wegschieben können muss, so ähnlich wie bei der Meditation und beim anderen ist. So, wenn ich aber jetzt selber total in Emotionen bin und total gestresst bin und mein Bedürfnistank total leer ist, dann funktioniert das einfach nicht. Ja? Das ist, soll ich noch mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen?
Gerne, ich höre gerne Geschichten.
Genau, also das war, da war ich schwanger mit meiner Tochter, da habe ich noch in München gelebt. Ich komme hungrig, müde und schwanger nach Hause. Und das war so ein Haus mit mehreren Parteien und unten sind halt die Briefkästen und ich mag halt an meinen Briefkasten ran und da steht eine andere Person. Und die steht halt so, dass ich auch nicht an meinen Briefkasten kann. Und dann lasse ich erstmal respektvoll relativ viel Abstand, weil ich mag das auch immer selber nicht, wenn die Leute mir so auf die Pelle rücken. Es passiert nichts, die nimmt einen Brief nach dem anderen raus. Offensichtlich war die länger nicht da, da war ganz schön viel drinnen und schaut dann diese Briefe an und legt einen nach dem anderen dann langsam auf den Briefkasten drauf. Na, nachdem er, okay, gut, man merkt schon, wie der Groll so ein bisschen mehr steigt, gehe ich mal ein bisschen näher, damit die mich bemerkt, ich gehe näher. Die reagiert wieder überhaupt nicht. Dann kam schon so, ey, so, unverschämt, rücksichtslos. Und solche Gedanken kamen schon in mir hoch. Und dann kam wieder so verständnisvoller Gedanke, der dann war, naja, vielleicht hat die dich einfach nicht bemerkt. Die ist jetzt gerade so konzentriert auf ihre Briefe und machst dich mal bemerkbar. Und dann mache ich so, was jetzt vielleicht auch nicht das
Ganz
Beste war.
klassisch.
Klassisch, ja. Dann dreht die sich um und fährt mich an, ob ich denn nicht einmal kurz warten könne. Ja. Und ich war dann schon auf 180. Also kennst du es ja, wenn ich einer so anpampft und ich war ja eh schon ein bisschen genervt, war ich sofort total geflippt. Und ich so, hä, wieso kurz? Ich warte hier schon ewig. Darf ich bitte mal ganz kurz an meinen Briefkasten? Dann habe ich natürlich super schnell Schlüssel gezückt, zack, rein, Briefe raus, zack, wieder zugeschlossen und drehe mich um. Und dann hat die mir noch hinterhergerufen. Ich gehe rein ins Haus und dann ruft die mir noch hinterher, so, ja, so nach dem Motto, das war jetzt mal wieder eine schöne Begegnung und so. Und ich auch, ich so, ja, genau so stelle ich mir das auch vor. Ich zurück. Dann schleppe ich mich und meinen Bauch und meinen Hunger und meinen Brief die Treppe hoch und denke mir so, das war jetzt super, Frau GfK-Trainerin. Das haben Sie ja mal wieder toll hingekriegt. Genau. Und das ist eben so diese Sache, und das erlebt ihr vielleicht euch in eurem eigenen Alltag auch. Also wenn wir selber eben im Mangel sind, wenn alles Mögliche fehlt, und dann ist es einfach schwierig.
Ja.
Und ja, und deswegen nähr dich regelmäßig gut, also dich selbst, dann kannst du auch für andere da sein.
Ja.
Genau. Ja, das ist so der Punkt. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung in unserem Alltag. I am sorry for what I say when I'm hungry. Ja.
Yes.
Dann ist, also gerade bei uns Frauen, glaube ich, ist es wirklich so mit diesem Unterzucker, da geht dann gar nichts mehr.
Wie stehst du zu dem Thema, wenn man sich, man rutscht in so eine Situation rein, keine Ahnung, also mal aus meinem Leben, ich bin jetzt hier, bin mir am Essen machen, eins meiner Kinder kommt und möchte jetzt sofort eine Geschichte mit mir teilen, wo ich genau weiß, da muss ich Präsenz zeigen, kann das aber eben gar nicht. Wie ist es dann, also wie stehst du dazu, dann selber zu sagen, dass man gerade nicht bereit ist, die Empathie geben zu können. Also ich zu Hause mache das so, ich sage dann einfach, ich kann das jetzt gerade nicht, weil ich selber gerade Hunger, Pipi, müde, kalt, whatever. Das findet das Gegenüber auch nicht immer toll, weil natürlich manche Situationen einfach jetzt gerade wichtig sind und jetzt gerade auch angeguckt werden wollen. Aber ich glaube, dass es eben auch einigen so geht, die sich dann in dem Moment vielleicht auch grämen, nee, die dann einfach das Gefühl haben, ich muss jetzt empathisch sein, obwohl es mir nicht gut geht. Weißt du, was ich meine? Das gibt's ja auch. Und das,
Ja.
darum soll es ja aber nicht gehen. Deswegen habe ich jetzt dieses Beispiel
Nee.
angebracht, um dich zu fragen, wie gehst
Ja.
du mit solchen Situationen um, beziehungsweise was hast du für eine Idee, die wir mit den Zuhörern und Zuhörern teilen können?
Im Idealfall ist es dann die aufrichtige Selbstmitteilung. In der gewaltfreien Kommunikation haben wir diese Teile mit der liegenden Acht. Also ein Gespräch bewegt sich quasi immer von der einen auf die andere Seite. Das heißt, ich würde dann sagen, ich höre gerade von dir, du brauchst gerade, dass ich dir zuhöre, du magst gerade was mit mir teilen, was dir wichtig ist, und gleichzeitig merke ich, dass ich da gerade die Ressourcen nicht dafür habe. Und ja, wie wäre es für dich, wenn wir das dann und dann machen? Also wichtig ist für mich, dass wir ein Angebot machen, dass ich nicht sage, du, ich kann das jetzt nicht, und dann Punkt. Weil dann fühlt der andere sich sicherlich nicht gesehen, gehört und ernst genommen.
Also man ist da.
Und ja, genau. Und wenn er jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt über meins hinweg und ich denke, ich muss da jetzt zuhören, ja, dann kannst du aber wahrscheinlich nicht wirklich zuhören, weil du mit deinen Gedanken, in Emotionen irgendwo anders bist, und das ist für den anderen dann wiederum nicht wertvoll, weil wir wollen, dass die Leute uns zuhören. Also das uns, weil das weißt du ja selber. Ich meine, die Ko Person kommt ja zu dir, weil
Ja.
sie gehört werden
Ja.
möchte. Genau, dann ist es doch irgendwie heuchlerisch, und also dann geben wir dem ein leeres Geschenk.
Genau.
Finde ich, also das ist halt, die HörerInnen sagen dann vielleicht so, oh, aber wenn mein Kind gerade total schlecht
Ja,
geht, das kann ich doch nicht machen.
genau.
So, man muss sich vorstellen, dass sich das aber auch bei mir ändert. Ja, wenn jetzt mein Kind kommt und dem geht es wirklich gerade schlecht, dann ändert sich bei mir ganz schnell was. Ja, weil dann ist mein Bedürfnis, für andere Menschen da zu sein, ja, andere Menschen zu unterstützen und andere Menschen zu halten, wenn sie es gerade brauchen, dann kann das sein, dass dieses Bedürfnis eine größere Bedeutung bekommt und andere Bedürfnisse, die gerade noch aktiv waren und Bedeutung hatten, da eine geringere Bedeutung bekommen. Also das ist ja ständig so ein Spiel, ja, und das ist nicht starr. Und deswegen, ich kann das dann sehr gut abschätzen und kann ja sehr gut sehen, okay, ist es ein Leid, dass die Person noch parken kann, oder ist es ein Leid, dass die Person nicht parken kann?
Verstehe ich. Was sagen wir oder was sagst du zum Thema? Heißt das dann, also jetzt mal so eine These, ne, wenn einer zuhört oder dann sich überlegt, okay, das bedeutet dann also, um Empathie dann doch am Ende ausleben zu können oder zu dürfen, dann doch lieber auf das eigene Bedürfnis verzichten. Ich meine das jetzt so, dass ich schon glaube, dass viele sich vielleicht empathielos fühlen, weil sie sagen, ich kann das gerade nicht. Aber um diesem Gefühl keinen Raum zu geben, machen sie dann einfach das andere. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dass wenn wir Kinder ist jetzt vielleicht, nee, obwohl Kinder ist auch ein gutes Beispiel, weil wir ja nicht immer 100% alle Ressourcen zur Verfügung haben, um dann unsere Mutterrolle so ausleben zu können, wie wir das mit unseren Werten vereinbaren. Es gibt ja aber die Momente, wo ja auch nur Menschen sind. Ich glaube, man darf halt nicht zu oft sagen, ich habe jetzt keine Lust. Also ich glaube, das wissen wir jetzt alle, dass das nicht die Regel sein sollte, sondern das ist ne, transparent. Aber ich glaube schon auch, dass
Ja.
dann viele denken, was bin ich empathielos, wenn ich da jetzt nicht stehen bleibe? Oder wenn ich zum Beispiel, was mir auch gerade noch so eingefallen ist, als Idee für so eine Beispielsituation am Gartenzaun. Ich stehe hier am Garten, ich mache hier irgendwas, meine Nachbarin kommt, ich weiß, da war gerade ganz groß, weiß ich nicht, Trennung, was auch immer. Und jetzt kommt sie und möchte mir davon erzählen. Und eigentlich habe ich weder Lust noch Ressourcen. Und gleichzeitig denke ich mir, ich bleibe halt trotzdem stehen. Verstehst du? Ich glaube schon, dass wir oft in diesem
Ja.
Zwischenraum uns befinden. So deine Idee, wie man damit umgehen kann?
Also da, ich sag dann in den Unternehmenstrainings sage ich dann immer, sie sind nicht die Psychologinnen ihrer MitarbeiterInnen. Genau. Oder was auch ein Gedanke ist, der mir da hilft, ist, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass alle Menschen glücklich sind.
Oh, ein sehr wichtiger Satz.
Und ich finde, man sollte halt, also, oder ich, für mich, ich wäge das ab, ja, weil man kann sowohl in das eine Extrem als auch in das andere Extrem rutschen. Also das eine Extrem ist, dass ich meins übergehe, immer wieder im Kontakt mit anderen Menschen und die Bedürfnisse der anderen Menschen immer höher ansehe. Und irgendwann rutsche ich dann hinten runter und dann geht es mir gar nicht mehr gut und dann bin ich nicht mehr gesehen und ich bin auch der Meinung, dass ich gar nicht gut für die anderen da sein kann, ganz nebenbei, ne, wenn ich so stark im Mangel bin. Und das andere Extrem ist, wenn ich mir halt dann immer denke, so, oh, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, oh, ist mir jetzt gerade zu schwer, oh nee, damit will ich jetzt nichts zu tun haben. Ah, ich bin ja nicht verantwortlich dafür, dass alle Menschen glücklich werden. Ich gehe jetzt mal lieber. Ja? Wir haben schon eine Verantwortung, wie wir mit Menschen umgehen. Also das ist auch so ein Thema in der gewaltfreien Kommunikation. Für was sind wir denn verantwortlich? Wir sind nicht verantwortlich für die Reaktion der anderen Menschen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, was andere Menschen tun. Wir sind nicht verantwortlich dafür, wie andere Menschen auf unser Verhalten reagieren. Wofür wir verantwortlich sind, ist, was wir sagen und was wir tun und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das ist die Verantwortung, die wir tragen. Und da appelliere ich, kann ich einfach nur appellieren, dass man da eben halt abwägt und einfach schaut, was man gerade schaffen kann und was man gerade leisten kann, was gerade möglich ist. Und zwar mit einem milden Herzen, also dass man mit einem milden Herzen auf die andere Person blickt und gleichzeitig mild auf sich selbst blickt. Und wenn ich merke, ich packe das jetzt heute gar nicht, weil manchmal ist es ja einfach auch nur ein Zeitfaktor. Und da ist jetzt was, was mir total wichtig ist. Oder da ist was, wo ich wirklich einen Termin habe, bei dem ich pünktlich sein möchte. Das ist das eine. Oder ich pack's gerade kraftmäßig heute nicht.
Heißt eben auch eigene Grenzen achten und die der anderen eben auch nicht überschreiten, ne? Also selber genau wissen, wie weit kann ich gehen und wo ist die Grenze und wo muss ich dann auch für mich selber einstehen. Was ich glaube, was man auch trainieren kann, für sich selber einzustehen, zu sagen, also bis hierher ist das alles gut, aber dann wird es für uns beide nicht mehr so gut, wie es sein sollte. Und deswegen kommuniziere ich das klar und deutlich, dass ich jetzt eben nicht zur Verfügung stehen kann für dieses Gespräch. Sondern dass man das eben verschieben kann oder wie auch immer man dann eine andere Lösung hinten ranhängt.
Ja, also das ist, glaube ich, halt wirklich so das Schwierige, wenn du jetzt sagst, kommunizieren, wie kann ich das kommunizieren, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen, ja? ohne dem anderen das Gefühl zu geben, du bist mir egal. Und da braucht es einfach die Fähigkeit, würde ich, mein Vorschlag ist, zum einen den anderen erstmal ein bisschen abzuholen, zu sagen, was man gehört hat, was dem anderen wichtig ist oder was da gerade los ist. Und dann braucht man die Fähigkeit eben zu spüren, was einem gerade selber wichtig ist und was man gerade selber fühlt. Und dass man das dann teilt, also wieder die aufrichtige Selbstmitteilung. Das andere wäre jetzt die Empathie gewesen. Ich bin beim anderen, ich sage kurz, hey, ich höre gerade von dir. Ah, bei dir ist gerade ganz viel los und du hast gerade Stress mit deinem Mann und ja, bist ganz aufgewühlt und bist vielleicht, weißt auch gerade im Moment gar nicht, was du jetzt machen sollst oder wie es weitergehen kann. Und gleichzeitig merke ich bei mir, du, ich bin gerade voll unter Druck, weil ich habe um 15 Uhr einen Termin mit beim Zahnarzt und ich mag da pünktlich sein. Das ist mir wichtig, ja. Also mein Gefühl, ich fühle mich gerade unter Druck. Mein Bedürfnis ist Verbindlichkeit in Bezug auf zeitliche Vereinbarung. Also ich mag pünktlich sein, umgangssprachlich ausgedrückt, ne? Und dann ist es was, was jemand anders auch verstehen kann. Dann steht er, und wenn ich dann gehe, dann kann ich vielleicht auch noch sagen, und du, wie geht's denn jetzt damit? Und dann sagt die andere Person, ja klar, du, das verstehe ich, du hast einen Termin. Ja, und wenn man will, sag mal so, will man das sich dann auch noch zu verabreden? Will man dann später mit der Nachbarin überhaupt drüber sprechen? Wenn man das möchte, dann kann man eine Einladung aussprechen und sagen, du pass auf, wie wäre es denn dann und dann, dass wir uns mal zusammensetzen, vielleicht auf einem Spaziergang, finde ich auch immer sehr gut, weil bewegen bewegt viel.
Richtig.
Genau. Und wenn man keine Einladung aussprechen will, dann macht man das einfach nicht. Man ist halt dann ehrlich. Ja, gewaltfreie Kommunikation ist ehrlich und ehrlich ist nicht Kuschelkurs und Weichspülerkommunikation, was der gewaltfreien Kommunikation ja auch oft vorgeworfen wird, sondern wir sind ehrlich und authentisch und das auf eine wertschätzende Art und Weise. Ja, weil ich hätte ja auch zu ihr sagen können, du, pass auf, das interessiert mich jetzt nicht, was du da erzählst und was du da schon wieder mit deinem Hans da am Laufen hast. Ja, weil der gleiche Stress, mein Gott, na, jetzt will man das nicht schon wieder anhören. Außerdem habe ich jetzt einen 3er Termin, ich muss jetzt weg. Servus, Pfiatti. Ja.
Ja, ich muss jetzt leicht schmunzeln,
Oder,
weil das ist ja schon
ja.
das, was man sonst immer
Oder,
so zu hören bekommt.
ja, oder die Menschen gehen halt dann einfach. Also ohne irgendetwas zu sagen. Ja, dann so du. Oh ja, dann kommt erst so das Mitleid. Oh, das ist ja echt schlimm. Oh mein Gott, ja, ich sag's dir. Und meiner letztens. Oh Gott, ja, die Männer wieder. Oh. Du, jetzt muss ich aber los. Ich habe um 3 einen Termin. Gell? Ja, pfiat, die mach's gut. Servus.
Ja, nee, so wollen wir das nicht. Ja, das stimmt, aber das, ja, ich muss jetzt so schmunzeln, weil das so für mich so ein bisschen die Realität schon widerspiegelt, wie wir eben doch miteinander so kurz und knackig dann einfach die Situation meistern wollen. Sag mal, wie empfindest du Empathie? Das ist das, was ich vorhin noch mal so teilen oder fragen wollte. Empathie, auf Körperkontakt. Im Sinne von, jemand ist traurig und ich nehme ihn in den Arm. Jemand ist wütend, ich tätschel die Stirn, die Schulter, nicht die Stirn, um Gottes Willen. Aber vielleicht auch die
Du bist
Stirn.
wütend und du tätschelst die Schulter?
Naja, so nach dem Motto, beruhig dich, das wird schon alles wieder gut werden.
Ah, jetzt verstehe ich.
Das so.
Ja.
Oder ja, so vielleicht auch im Arbeitskontext, dass der Chef dann so einfach die auf den Arm, seine Hand auf den Arm legt und sagt, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder, das wird schon.
Ja.
A, ist Empathie. Frage und zweitens, ja, deine Gedanken dazu.
Mit Körperkontakt bin ich persönlich sehr vorsichtig, weil Körperkontakt etwas sehr Individuelles ist. Und nur weil ich jetzt gerne in den Arm genommen werde, wenn ich traurig bin, heißt es nicht, dass mein Gegenüber gerne in den Arm genommen wird, wenn es traurig ist. Und ich selber habe in meinem Leben schon mehrere Situationen erlebt, wo mich Menschen angefasst haben, wo ich selber nicht gewollt hätte oder wo ich es als unangenehm empfunden habe. Und also Teil 1 deiner Frage, wie finde ich das? Ich finde, wir sollten respektvoll damit umgehen und Entweder ich kenne die Person so gut, dass ich weiß, was sie will und was ich da darf. Ansonsten frage ich. Und ich bin tatsächlich erst nach meiner letzten Übungsgruppe, hat mich eine gefragt, weil die war dann so berührt und so glücklich mit dem, was sie für sich rausgefunden hat. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mich umarmen darf. Und das fand ich super cool, dass sie mich gefragt hat. Ja, die stand dann schon so da. Ich habe gedacht, okay, jetzt kommt dann gleich die Umarmung. Und sie hat gefragt, und das finde ich, zeugt von Größe und Menschen, die reflektieren. Genau. Und ich selber mache das auch. Ich frage auch die Menschen, wo ich mir nicht sicher bin, wird dir jetzt eine Umarmung gut tun? Magst du, dass ich dich umarme? Genau. Also das ist Teil 1. Und Teil 2 der Frage war, ist das Empathie? Und ich würde sagen, ja. Also man weiß, gerade Umarmungen, die länger sind, dass die eine gewisse Verbindung zwischen den Menschen herstellen und auch den Menschen beruhigen. Also wenn ich jetzt einen ruhigen Herzschlag habe und mein Gegenüber ist in Emotion und ich umarme diesen Menschen, dann spürt er meine Ruhe und meinen ruhigen Herzschlag und er kann sich da, also dann gleicht sich da so ein bisschen an. Also das ist so ein bisschen wie beim Fieber und den Babys. Wenn das Baby fiebert, dann nimm das Haut auf Haut zu dir und dann bist du kühler als das Baby und dann kühlst du das Baby quasi
Genau.
runter ein bisschen, ja? Genau, also so kann man sich das vorstellen.
Genau. Und es hat ja auch einen positiven Effekt auf den Hormonhaushalt und das stärkt ja auch das Bindungshormon. Und das ist schon was ganz Tolles, aber es darf eben, und da bin ich ganz bei dir, nicht ungefragt gestehen. Also ich hatte mal eine Situation, da war ich schwanger mit meinem ersten, dass dann so ungefragt auf Arbeit die Hände auf den Bauch gelegt wurden. So nach dem Motto, das haben wir ja schon immer so gemacht. Und was ich mich jetzt
Schlimm.
so anstelle, ich weiß, was ich beinahe nach hinten rübergefallen wäre, weil ich den Bauch so schnell weggezogen habe. Und dann wurde ich halt komisch angeguckt, habe ich einfach gesagt, ich mag das einfach nicht, dass fremde Leute so den Hand auf meinen Schwangerschaftsbauch und dann auch ungefragt und dann auch noch Menschen, die ich vielleicht gar nicht gut leiden kann. Und da war ich, und das ist jetzt sage und schreibe 18 Jahre her, mein Sohn wird nächsten Monat 18, da waren die Leute überfordert so, da waren die auch überrascht und haben das auch gleich abgewertet, warum ich mich da jetzt so anstelle und was er denn jetzt schon wieder hat. Und dann wurde das gleich wieder, ja, sie ist ja auch schwanger, ist ja kein Wunder, dass es regnet. Also das fand ich schon eine ganz interessante Erfahrung, aber die hat mich, wie du merkst, nachhaltig geprägt, da einfach super achtsam zu sein. Wollen das Menschen, wollen das nicht Menschen? Und ich finde auch gerade im Kontext, ich rege mich über etwas auf, ich bin in einer sehr aufgebrachten Stimmung, ich ärgere mich über wen auch immer und jemand kommt und meint, mich tätscheln zu wollen, weil das gut meint oder, ne? Ohne Frage, aber da kommt mein Spruch gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Das macht mich zum Beispiel super aggressiv, wenn da einer so nah dann plötzlich so kommt, ungefragt. Aber auch das ist was, wo ich festgestellt habe, dass wir das nicht gelernt bekommen haben, wie wir das einfach handeln können, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt im negativen Sinne. Weil nur weil ich jemandem nah bin, heißt es ja nicht, dass ich jemandem nah bin. Du weißt, wie ich meine. Nur weil
Ja.
wir Körperkontakt austauschen oder so, heißt es ja nicht, dass wir trotzdem nah sind. Das ist ja, das eine mit dem anderen hat das ja nichts zu tun. Man kann ja mit jemandem manchmal viel näher sein, obwohl man sich sieht, aber total wertschätzend miteinander redet, als wenn ich mit jemandem per Du bin und wir auf Körperkontakt sind. Ne? Also das ist ja auch sowas, was ich erst die letzten Jahre wirklich verstanden habe, dass nah und nah ja auch nochmal was anderes ist. Und da spielt ja Empathie aus meiner Sicht ja auch nochmal groß mit rein, dass Empathie ja nicht nur, weil wir nah sind, gleich voll ausgelebt wird. Ich kann ja mit jemandem mehr empathischer sein oder eine empathische Situation auch haben, auch wenn wir zum Beispiel im Arbeitskontext trotzdem per Sie sind, kann das ja viel empathischer sein als im Freundeskreis,
Absolut.
nur weil wir per Du sind.
Absolut. Es ist ja ohnehin so, dass uns die Menschen ja kennen. Also Menschen, mit denen wir zusammen sind, wie Freundeskreis oder Familie, die kennen uns ja. So. Und wenn wir jetzt unser Verhalten oder Kommunikationsverhalten ändern wollen, dann sind die ja erstmal irritiert.
Ja.
Warum verhaltet der sich oder die sich jetzt da anders? Und dann glauben die das erstmal nicht, dass es ernst gemeint ist. Und wenn jetzt jemand das dann mal ausprobieren mag, dann glauben die anderen das erstmal nicht und dann ist es nicht erfolgreich und dann ist die Gefahr, dass man ganz schnell die Flinte ins Korn wirft. Da braucht man einen langen Atem und eine Ausdauer, dranbleiben, immer wieder ausprobieren oder vielleicht auch sagen, ja, ich mache es jetzt anders als früher und ich fühle mich besser damit und das ist was, wo ich einfach näher bei dir sein kann irgendwie und magst es, hast mal Lust, dass wir es ausprobieren oder dass du dich darauf einlässt, dass es zulässt. Oder auch mal fragen, du, wie ist denn das für dich? Und dann sagt er, ja, irgendwie komisch. Aber es fühlt sich schon irgendwie gut an, aber und gleichzeitig komisch.
Befremdlich und Neugier kommen da aufeinander in dem Moment, ne? Das ist so, ja.
Genau.
Super spannendes Thema. Ich würde dich jetzt gerne einladen. Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass du noch was mitgebracht hast. Diese vier Ohren. GfK hören.
Ah, jetzt weiß ich was. Ich habe nämlich auch noch was mitgebracht, das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe auch noch eine Geschichte mitgebracht, die, wenn ihr wollt, oder wenn du willst, weil
Ja.
das entscheidet ja Jana, hier ist es ihr Podcast, die ich noch vorlesen kann, die was mit Empathie zu tun
Ja.
hat. Genau, die vier Ohren. Was mir noch wichtig ist, zur Empathie zu sagen,
Ja.
abschließend, dass es letztendlich die Haltung ist.
Ja.
Ja, das ist nicht die Technik. Ja, das ist das, wo ich erzählt habe, in meiner GfK-Trainerausbildung habe ich die Technik angewandt und auch an einer Stelle falsch. Aber die Haltung ist es letztendlich. Also die Haltung, die sagt, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ich bin für dich da, ich surfe auf deiner Welle, ich folge dir ohne zu führen, ich mag dich verstehen. Und ich habe Verständnis, das heißt nicht, dass ich einverstanden bin. Genau. Das ist die Empathie. Und wenn ich jetzt einfach nur eine Technik anwende, indem ich das mache, was ich euch gerade erzählt habe, nicken, wiederholen, irgendwie aus dem Kopf heraus irgendwelche Bedürfnisse zu nennen oder wie auch immer, dann ist es quasi wirkungslos. Bei den Kindern wird ja auch oft diese Ja-Hypnose empfohlen.
Kenne ich gar
Jana
nicht.
guckt gerade irritiert.
Nee.
Ja-Hypnose kennst du gar
Nee,
nicht.
kenne ich gar
Ja?
nicht.
Also wenn Kinder, wenn die Kinder was anders wollen, was man selber will, was ab und zu mal vorkommt. Und dann gibt es die sogenannte Ja-Hypnose, dass man praktisch schon, das hat schon was auch mit Empathie zu tun. Und die funktioniert quasi auch, weil es eigentlich Empathie ist. Aber wenn man das nur technisch anwendet, dann bin ich der Überzeugung, dass es nicht funktioniert. Zum Beispiel, Kind will nicht in den Kindergarten gehen. Also, Mensch, ich will heute nicht in den Kindergarten, in den doofen Kindergarten, das ist so langweilig. Ja, dann sage ich, du magst heute nicht in den Kindergarten gehen? Nein, ich mag nicht in den Kindergarten gehen. Also, oder ja, hat das Kind ja eigentlich gesagt, genau. Dann sage ich, ja, weil im Kindergarten ist so langweilig. Ja, das ist total langweilig und die sind alle doof. Und die, die im Kindergarten sind, sind alle doof. Ja, die sind total doof. Und so macht man das dann immer so. Dann sagt man auch mal, was man denkt, was die Kinder denn wollen. Magst du denn viel lieber zu Hause bleiben? Ja, ich mag viel lieber daheim bleiben. Da ist viel schöner. Weil du da spielen kannst, was du gerne machen magst und da selber entscheiden kannst. Ja, genau. Und weil du da alle deine Spielsachen hast, die du so gerne magst. Ja, genau. Und da kann ich dann mit meiner Eisenbahn spielen. Da wollte ich schon die ganze Zeit spielen. Und so geht das dann ganz weiter. So. Und letztendlich ist es Empathie und du erforschst auch, was dein Kind gerade braucht. Und vielleicht kann man das ja auch in irgendeiner Art und Weise dann erfüllen. Genau. Und das wird so die Ja-Hypnose genannt. Wenn
Okay.
ich aber gar nicht beim Kind da bin mit meinem Herzen, ja, das heißt nicht. Achtung, das heißt nicht, dass ich das alles mache, was mein Kind möchte.
Ja.
Großes Missverständnis. Also das ist, heißt nicht, dass ich alles mache, was mein Kind möchte. Aber ich bin mit dem Herzen bei meinem Kind und ich habe Verständnis. Und vielleicht finde ich auch eine Lösung. Ja? Meine Tochter heute Morgen zum Beispiel hat eine CD angehört. Sie möchte die CD nochmal anhören. Dann habe ich gesagt, du, also meine Tochter ist mittlerweile schon 5. Sie wird jetzt bald 6. Da macht man die Ja-Hypnose meistens nimmer so. Das war jetzt eher so für 3-, 4-Jährige, wie ich es vorhin vorgespielt habe. Na, habe ich mein Mensch, hat dir die CD voll gut gefallen? Ja. Und ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, war spannend? Ja. Du, was hat dir denn besonders gut gefallen? Ja, das eine Lied. Und wir wollten halt eigentlich weiter ins Bad, damit meine Kindergarten kommen. Dann habe ich gesagt, pass auf, dann hören wir das eine Lied noch. Weil sie hatte ja das Bedürfnis, das nochmal zu hören. Ja, die ganze CD wäre zu lang gewesen, aber ein Lied mit 2 Minuten können wir uns gerne nochmal anhören. Und dann war auch die Idee, du, dann nimm die CD mit in den Kindergarten, weil da haben sie einen CD-Player, dann können sie sich die dann da auch anhören. Wahrscheinlich hört sie es da nicht an, aber sie hat es dabei. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Was nicht heißt, dass es immer funktioniert, mag ich auch vorweg schicken. Ja. Genau. Also das ist diese Ja-Hypnose bei den Kindern. Letztendlich ist es Empathie. Also ich wiederhole, was das Kind gesagt hat. Ich vermute Bedürfnisse von dem Kind, mag selber entscheiden. Also das ist Selbstbestimmung, Autonomie, mag mit den Spielsachen spielen, die es zu Hause hat und so weiter. Oder auch mag bei mir sein. Das ist ja auch ganz oft das Thema, dass die Kinder einfach bei Bindungsperson Nummer 1 und 2 bleiben möchten, dass sie in ihrem vertrauten Umfeld bleiben möchten, dass sie einfach ein Problem haben jetzt mit der Situationswechsel und diese Übergangssituationen einfach. Genau. Und wenn ich da wirklich auch mitfühlend sein kann und mein Kind verstehe und da nicht denken, mein Gott, was stellt sich denn das jetzt wieder so an? Das ist doch jetzt so wie jeden Tag und so weiter. Und ich schaffe das auch nicht immer, diese Haltung einzunehmen. Ganz ehrlich, manchmal bin ich endless genervt und schaffe es dann nicht. Und wenn man den Luxus hat, dann ist es gut, wenn man die Person wechseln kann. Wenn man sagen kann, du, ich kann jetzt nicht, kannst du übernehmen.
Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das Menschliche bei der ganzen Technik eben nicht verbaut. Und dass es auch gut so ist. Dass es eben Tage gibt, wo auch ich wenig empathisch sein kann. Auch mit hier zu Hause, wenn es ums Essen geht, so, wo ich denke, essen oder lassen, so, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, es geht darum, dass man sich immer wieder in diese andere Situation bringen möchte und diesen Weg hier einfach weitergeht. Und ich glaube, das ist ja schon die halbe Miete, wenn man einfach für sich diese Haltung, das fand ich auch nochmal so schön, wie du das gesagt hast, für sich beschlossen hat und sagt, okay, heute war halt so ein Kacki-Tag, ist so, morgen machen wir es wieder anders. Und dann werden die anderen Tage ja weniger. Und man ist dann auch liebevoller zu sich selber an den Tagen, wo man vielleicht nicht in der Empathie sein kann, aus Gründen.
Genau, und da sind wir jetzt auch schon bei den 4 Ohren, wo ich gesagt habe, wo ich mitbringe.
Ja.
Genau, weil es gibt ja verschiedene Arten der Empathie. Also die Empathie ist das Bild der Giraffe in der gewaltfreien Kommunikation, eben mit dem verständnisvollen, liebevollen, milden Blick eben auf die andere Person. Das ist eben die Empathie im Außen. Da sagen wir die Giraffenohr nach außen. Oder eben auch nach innen, das, was du gerade angesprochen hast, also die Selbstempathie. Das heißt, ich habe ein mitfühlendes Verständnis mit mir selbst. Ja. Boah, heute war der Tag wieder richtig anstrengend. So, oh mein, ich brauche jetzt wirklich ein bisschen Erholung. Ich knall mich jetzt auf die Couch oder ich gehe jetzt auch gleich ins Bett oder was auch immer. Genau. Und die Selbstempathie, das ist was, was wir, glaube ich, noch mehr lernen dürfen, als die Empathie mit anderen Menschen. Da haben wir zwar schon mal so eine Idee mitgekriegt, also dass wir für andere Menschen da sein wollen, aber das können wir vielleicht noch nicht so ganz gut. Und das mit uns selbst, das ist uns oft noch ganz fremd.
Ist einfacher mit
Genau.
anderen. Dann ist man erstmal so weg von den eigenen Gefühlen und dem eigenen Schmerz, vielleicht auch, der dann da hochkommt und den eigenen Gefühlen, die man lange Zeit nicht so gefühlt hat, ne? Es ist dann nochmal so eine Trennung. Ist es so. Schutzmauer, hinter der wir uns dann so verstecken.
Ja. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ihr Leute da draußen auf der ganzen Welt, dann gebe ich euch noch einen Tipp mit. Und zwar probiert es einfach mal mit Menschen, die fremd sind. Je fremder, desto besser, weil da haben wir keinen so großen gemeinsamen Rucksack, wo dann halt ganz schnell
Ja.
irgendwelche Gedanken aufkommen oder Urteile. Und da fällt es uns wirklich am leichtesten. Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm, weil man sich nicht so oft sieht oder nicht so nahe steht. Und bei nahestehenden Menschen ist es wirklich oft am schwierigsten. Und die sind auch dann eben am meisten irritiert, wenn man sich anders verhält. Also geht einfach mal raus im Supermarkt, an der Kasse. Oder ich habe es mal in der U-Bahn gemacht. Eine Kollegin in der U-Bahn gefahren in München morgens in der Rush-Hour. Die hat in der Nähe gewohnt, also wir sind in der gleichen U-Bahn-Station eingestiegen, haben uns zufällig getroffen und haben dann wir waren beide begeisterte Bergfexen und haben dann von unserem Wochenende erzählt, da morgens eingequetscht und neben uns stand dann einer mit der Zeitung und der hat dann ganz genervt zu uns rüber geguckt. Und dann habe ich zu dem sowas gesagt, wie in der Art so, ja, wir unterhalten uns jetzt hier gerade ganz lebendig und würden Sie lieber in Ruhe Ihre Zeitung lesen? Und der hat mich nur angeschaut. Und man hat richtig gemerkt, und das ist nämlich auch das, wie merke ich denn, dass meine Empathie beim anderen angekommen ist, dass du merkst eine Entspannung beim Gegenüber. Der entspannt sich einfach, das fühlt man dann direkt auch. Und dann hat er weggeguckt und wieder in seine Zeitung geschaut. Und später beim Mittagessen, wir sind immer zusammen zum Mittagessen gegangen, habe ich die Kollegin wieder getroffen und dann hat sie gesagt: Boah, du hast mich heute Morgen kommunikativ echt stark beeindruckt.
Das ist aber tolles Lob.
Ja, fand ich auch sehr wertschätzend und das bestärkt einen dann auch weiterzumachen.
Total, total. Es sind diese kleinen Momente, die dann einfach, ja, die dann einfach so dieses einem auch zurückgeben. Also Empathie zeigt sich ja damit auch nicht einseitig, sondern du kriegst ja dann auch dieses Geschenk so zurück. Ich hatte mal, mir fällt gerade so eine Situation ein, ich war hier bei uns in Suzhou in einer Galerie mal gewesen, alleine, und habe mir da Bilder angeguckt, die da gerade aktuell ausgestellt wurden von einer Fotografin. Und ich wusste aber nicht, dass die Fotografin vor Ort ist. Das war ein junges Mädchen, eine junge Dame, war kein Mädchen, junge Dame. Und sie kam dann und hat dann mit mir gebrochen in Englisch eben erzählt, was sie dazu inspiriert hat, diese Bilder so zu machen. Und ich fand das wirklich interessant und habe ihr dann auch so zugehört, ohne so meine eigene Bewertung ihrer Kunst reinzunehmen, sondern einfach so, sie hat mir erzählt, warum sie das macht, so mit ihrem Engel. Und das war so schön, dass wir am Ende, und das ist so ein bisschen typisch chinesisch, so eine Fotosession gemacht haben. Wir haben da eine dritte Person geholt und haben uns dann fotografieren lassen vor ihrer Kunst. Und sie fand das so toll einfach, dass ich diese Bilder mitgemacht lassen habe und dass ich ihr eben so zugehört habe und so. Und dann hat sie mir noch so drei Postkarten geschenkt von ihren Fotos. Und das fand ich total spannend, was man so für eine Tür aufmachen kann. Und es kostet dann eigentlich nur Zeit. Mehr ist es eigentlich nicht so. Wenn man sich die nehmen kann, ist das natürlich wunderbar. Wenn man gerade in einer Rush ist, dann sollte man sich das natürlich nochmal anders überlegen, ohne Frage. Aber ich teile den Moment einfach, um zu zeigen, was möglich ist. Und dass ich da gerade jetzt eben noch von zehre, von dem Moment, weil ich das so liebevoll fand, einfach, wie sie sich dann
Ja.
gefreut hat und wie ich mich jetzt noch freue
Ja.
darüber, dass wir diese Session und diese Bilder gemacht haben und eins hängt bei mir am Kühlschrank. Also es ist putzig, was da manchmal so für Momente dann entstehen und die bleiben dann einfach. Und das ist ja das Schöne, wenn man sich mit der Empathie als Haltung beschäftigt und das dann wirklich für sich nimmt und sagt, das probiere ich mir aus und das möchte ich in mein Leben integrieren, weil es einfach keine Einbahnstraße ist, sondern immer was zurückkommt.
Ja. Und ja, es kostet nur Zeit und gleichzeitig ist Zeit unser kostbarstes Gut. Das ist wahr.
Definitiv, definitiv. Und gleichzeitig denke ich immer, dass wir unsere Pläne zu voll haben, dass wir da mal so ein, zwei Lücken reinbauen dürfen, um dann genau diese Momente haben zu dürfen. Ich glaube, dass wir manchmal so zugetaktet sind. Mir geht es nicht anders. Ich gehöre da auch zu. Ich habe gern vollen Terminplaner. Ich arbeite gerne nacheinander alles ab. Aber manchmal merke ich dann eben auch, dass so eine Pause zwischendrin, weißt du, weil es eben zu kostbar ist. Dass wir die dann nicht so zubuddeln, sondern dass wir dann eben Raum für diese kleinen Momente lassen.
Dass man noch Gaps hat, um
Ja.
das Leben zu erleben.
Richtig, richtig.
Und so schön, also genau das ist es. Du kennst die eigentlich nicht und du wirst die wahrscheinlich auch nie wieder sehen, aber du erzählst von der, also wirklich in so einer Lebhaftigkeit und ihr habt euch wirklich miteinander verbunden. Also das ist ja wunderschön. Und das ist wirklich auch das größte Geschenk, dass man jemanden anderen machen kann, finde ich, ist unter anderem, dass man ihm seine Zeit und seine Aufmerksamkeit schenkt. Ja, weil das ist auch das, was wir halt begrenzt haben und das ist unser kostbarstes Gut und das schenke ich dem anderen gerade.
Ja.
Wie schön ist das?
Herrlich. So wie wir jetzt gerade die Stunde miteinander verbracht haben, ich habe dir meine Zeit geschenkt, du dir meine. Und wir schenken damit den Menschen draußen eine gute Stunde voller schöner Gedanken. Das finde ich zum Beispiel am Podcasten total schön, zu wissen, dass man damit anderen noch mal eine Freude machen kann.
Ja. Wunderbar. Und das ist doch jetzt ein wunderbarer Abschluss, Jana. Ich
Richtig.
wollte zwar noch eine Geschichte vorlesen, aber das mache ich jetzt nicht, weil das ist gerade so schön.
Ja, ne? Ich danke
Ja.
dir. Ich danke dir wieder mal für deine Zeit und deine Gedanken und dass du deine Erfahrungen aus der GfK mit uns geteilt hast, auch zu solchen Themen wie, wie kann man mitfühlend sein statt mitleidend und so. Und ich wünsche unserer Folge ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn Fragen sind, wie immer in den Show Notes ist alles verlinkt. Sowohl die Julia wie auch ich. Fühlt euch frei, uns zu kontaktieren. Wer Interesse hat an Fortbildung, whatever, einfach schreiben. Auf Social Media kann man uns beide begleiten in unserem virtuellen Dasein. Also von der Warte, es gibt genug Kontaktmöglichkeiten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Tag, den du ja noch vor dir hast. Zumindest die Hälfte.
Ja, bei mir ist es 11:30 und ich sage auch nochmal vielen Dank, Jana, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein Fest und es ist so schön. Eins meiner Lieblingsthemen, über die ich spreche, Empathie. Und ich schicke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer raus ganz liebe Grüße und wünsche euch ein mildes Herz für euch selbst und für andere Menschen. Danke.
Vielen lieben Dank für diese schönen Worte und ich schicke sonnige Grüße raus in die große weite Welt und sage auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen im Podcast Gedankentänze. Bye
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.